Heute bei All You Can Stream. Eine Doku über einen Sportler, der scheinbar keine besonderen Talente besitzt, aber trotzdem alles gewonnen hat. Eine Doku-Reihe über eine Prinzessin, die scheinbar alles hatte, sich aber dann doch ins Private zurückzog. Und eine neue Thriller-Serie mit Fahri Yardim. Er spielt darin einen peinlichen, uncool gewordenen Familienvater. Also sich selbst. Das sagt zumindest Yardim in unserem Interview. All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Neue Folge, neue Streaming-Tipps. Wir heißen euch herzlich willkommen zur aktuellen Episode von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha ist wieder mit dabei. Hallo Micha.
Hallo Melanie.
Wir haben dich eingangs schon gehört. Mich hört ihr erst jetzt und ihr hört auch, dass ich noch ein bisschen angeschlagen bin. Zumindest meine Stimme klingt noch ein wenig rauchig. Ich habe meine erste Erkältung des Jahres hinter mir und ich bin nicht
herzlichen
die Einzige.
Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch.
Du bist noch verschont geblieben, ne? Du klingst noch relativ, abgesehen
ich
von ein paar Hustern.
Ich hatte schon eine Erkältung dieses Jahr, aber mich hat es nicht so umgehauen wie viele andere. Ne? Wir haben es ja auch in der Redaktion miterlebt, ne? Das war in diesem Winter, war oder ist es ziemlich krass?
Ja, stimmt. Auch unsere Interviewpartner sind betroffen. Ja. Wir freuen uns heute sehr. Wir haben Fahri Yardim heute mit zu Gast zu seinem neuen Netflix-Film. Aber auch da haben wir das Interview auch schieben müssen, weil der Gute nicht ganz fit war. Und das Interview war bei mir, dann hast du es übernommen, weil ich wiederum krank war. Also das ist jetzt so ein Wanderpokal, der so ein bisschen durch die Gegend geht.
Das stimmt. Er war auch immer noch ein bisschen angeschlagen, hat aber gut durchgehalten. Hatte sich vorher irgendwie abgehustet vor dem Interview, bevor es dann losging. Aber das Interview ging dann unfallfrei tatsächlich.
Ich habe ganz frisch jetzt nach meiner Genesung auch schon wieder eins geführt, aber klinge da noch ein bisschen angeschlagen. Also falls ihr das in den nächsten Wochen hören solltet, könnt ihr euch dann dran zurückerinnern, dass das der Moment war, jetzt gerade ganz frisch nach der Erkältung.
Dann wisst ihr, dass Melanie nicht schon wieder krank ist, sondern immer noch,
dann
bei dem Interview.
Ganz genau, so sieht's aus. Nun denn, aber ich habe es gerade schon angeteasert. Wir haben heute ganz spannende Themen mit dabei. Einmal den Netflix-Film von Fahri Yardim. Bevor mich ja jetzt das gesamte Programm vorstellt, von mir wie immer natürlich an euch der Aufruf. Abonniert uns gerne bei Spotify, bei Apple Podcast, welche App auch immer ihr benutzt. Wir freuen uns, wenn wir neue Abonnenten dazu gewinnen. Und folgt uns natürlich auch gerne bei Instagram unter allyoucanstream_podcasts. So, Michael, jetzt Bühne frei für dich. Was ist unser Programm heute?
Ja, unser Programm ist auf alle Fälle weniger düster als in der letzten Folge. Das haben wir ja so mitgenommen tatsächlich in die erste März-Folge, dass wir geguckt haben, gibt es irgendwie ein paar positive Themen. Ist uns zumindest teilweise gelungen, würde ich sagen. Also wir fangen an mit Delicious, deutscher Thriller von Netflix. Da haben wir, wie du schon erwähnt hast, haben wir das Interview mit dem Hauptdarsteller Fahri Yardim. Dann Thomas Müller, Einer wie keiner, ist eine Doku bei Prime Video über die deutsche Fußball-Ikone. Und last but not least, With Love, Meghan, eine Netflix-Reihe über die englische Prinzessin oder sagt man Ex-Prinzessin? Das werden wir gleich noch klären. Meghan.
Bei dem nun folgenden Titel muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich ein bisschen ins Fernweh geraten, weil die Bilder, die man vorab sehen kann, sind natürlich einfach traumhaft schön. Micha hat es gerade schon gesagt, wir reden jetzt über Delicious, ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Ein Thriller mit einem Hauch Drama, es ist so ein bisschen alles damit drin. Micha klärt jetzt einmal auf, worum geht es denn in diesem Film?
Ja, das Urlaubsfeeling, was du gerade angesprochen hast, entsteht, weil der Thriller in Südfrankreich spielt. Da macht nämlich eine wohlhabende deutsche Familie Urlaub. Vater John, Mutter Esther, zwei Kinder. Und dann tritt eine junge Frau in das Leben dieser Familie, Theodora. Und die wirkt wie so eine Art Brandbeschleuniger für diese Konflikte, die schon lange in dieser Familie schwelen. Also Konflikte, die spitzen sich so zu. Und Theodora, diese junge Frau, nistet sich so im Familienleben ein, ohne dass die anderen so richtig mitbekommen, und hat halt immer mehr Einfluss auf diese Familie. Und dann eskaliert dieser vermeintliche Traumurlaub.
Ist ja eigentlich so ein Prinzip, was man vielleicht auch schon mal gehört hat, ne? Also diese heile Welt, die existiert, in die dann ein Fremdkörper reinkommt und der alles durcheinander bringt. In dem Fall finde ich jetzt super spannend, wer auch für den Stoff oder für die Entwicklung des Stoffes verantwortlich ist. Magst du da einmal einen Einblick geben? Wer ist denn das Gesicht hinter Delicious? In mehrfacher Hinsicht ja auch aktiv bei diesem Projekt.
Das ist Nele Müller-Stöfen. Die hat eben nicht nur das Drehbuch geschrieben für diesen Film, sondern auch Regie geführt. Und die ist auch ganz schön erfahren, auch schon viele Drehbücher geschrieben, auch als Schauspielerin aktiv. Aber es ist die erste Regiearbeit von ihr. Insofern ist das dann auch ein spannendes Projekt, wie dann so die Dynamik am Set ist, worüber ich dann auch mit Fahri Yardim gesprochen hat, der ja auch schon viel Erfahrung gemacht hat und viel gedreht hat, wenn man dann eben so ein, doch ja, ein Regie-Neuling hinter der Kamera hat.
Ich bin ja kein Fan davon, dass man bei Frauen erwähnt, mit wem sie in irgendeiner Form zusammen sind. Finde das in dem Fall jetzt aber insofern ganz spannend, weil ihr Ehemann ist ja Edward Berger, gerade bei den Oscars auch noch präsent mit Konklave. Und sie hat ja auch mit ihm gemeinsam schon an dessen Drehbüchern ganz oft geschrieben. Ich stelle mir das total kreativ vor, wie die dann da zu Hause sitzen und irgendwelche Projekte verantworten. Also keine Ahnung,
Ja,
ob es so ist, aber in meiner Vorstellung ist das toll.
ganz bestimmt, ne? Also du hast ja schon gesagt, haben auch schon bei Projekten zusammengearbeitet. Und ich glaube schon, ne? Also auf alle Fälle, dass du dann gerade, wenn du schreibst oder wenn es darum geht, welche Projekte macht man als nächstes, dass natürlich der Partner oder die Partnerin dann natürlich auch nach der Meinung gefragt wird. Also das glaube ich auf alle Fälle. Und da ist man natürlich dann, je sachkundiger und fachkundiger da jemand ist, glaube ich, da kann man dann nur profitieren davon.
Ich hatte neulich Caroline Herford im Interview, die mir dann erzählt hat von der Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann, der ja ihre Filme auch produziert, wo sie dann auch meinte, da muss man aber dann irgendwo eine klare Linie ziehen, weil ansonsten redest du ja nur noch über die Arbeit und dein Privatleben muss ja in irgendeiner Form auch noch eine Rolle
Ja,
spielen.
das stimmt. Das frage ich mich ja auch bei den Darkmachern, ne? Baran Bo-Odar und Jantje Friese, die ja auch ganz, ganz eng zusammenarbeiten, also auch zu privaten Paar sind, und dann halt wirklich so eine Serie dann über mehrere Jahre zusammen planen, inszenieren. Und das ist, glaube ich, schon nicht ganz einfach und schafft wahrscheinlich auch nicht jedes Paar so gut.
Ich fand jetzt bei dem Werk, ich habe ja auch schon ein bisschen reinschauen dürfen bisher, also ein bisschen, wie gesagt, du hast
Bevor du
es,
krank wurdest.
bevor ich krank wurde. Ich fand die Bildsprache sehr interessant, weil es sind ja wirklich lange, lange Bilder, die da irgendwie eingefangen werden und auch die Kamera verharrt sehr lange auf einzelnen Szenen. Wie hast
Ja.
du das empfunden? Wie hast du das wahrgenommen, wie da wirklich erzählt wird optisch?
Genauso wie du es gerade gesagt hast, das fällt, glaube ich, auch Leuten, die jetzt keine Ahnung von Filmtechnik haben oder von Bildsprache. Es fällt schon auf, dass es anders gefilmt ist als vieles andere. Du hast halt diese distanzierten Blickwinkel, also du bist oftmals relativ weit weg von den Personen, was natürlich dann auch eine Distanz schafft eben. Und diese Familie, das kommt dann so langsam zum Vorschein, hat natürlich auch so ein unterkühltes Verhältnis teilweise untereinander. Und das kommt natürlich dann besonders zum Tragen, wenn eben diese junge Theodora dann ins Spiel kommt. Aber ja, du bist relativ weit weg. Und was mir aufgefallen ist, du hast oftmals ganz symmetrische Einstellungen. Also, dass du wirklich dann den Bildschirm so aufteilst, dass links und rechts dann das Gewicht gleichgewichtig ist und so, ist schon was Spezielles, stimmt schon.
Erinnert so ein bisschen dann auch an Wes Anderson, ne? Der ja auch wirklich für Symmetrie in seinen Bildern, also ich will das jetzt nicht vergleichen, ne? Das
Das
kannst du nicht
stimmt.
vergleichen, aber so das
Ja.
Grundprinzip, wenn du das sagst, daran musste ich gerade denken, der
Ja,
steht ja
ja.
dafür, dass da wirklich auch sehr, ja, Symmetrie ist da, glaube ich, ein gutes Stichwort, dass das von der Bildsprache her wirklich einmalig ist.
Absolut. Bei Wes Anderson ist es wirklich auch so, also natürlich eine ganz andere Tonart und ganz andere Stimmung mit diesen skurrilen Charakteren, die da seine Filme bevölkern. Aber ja, ich glaube auch Wes Anderson geht da mit einem Zollstock, wird dann gemessen von wegen, wo ist jetzt hier die Mitte des Bildes und das muss alles an der richtigen Stelle sein.
Bei Wes Anderson leben die Filme ja auch immer von der Besetzung. Also der hat ja mittlerweile wirklich ganz, ganz große Leute mit dabei. Fahri Yardim haben wir in dem Fall jetzt schon gesagt. Wer ist denn noch alles mit am Start?
Seine Frau wird gespielt von Valerie Pachner. Das ist jemand, den man wahrscheinlich jetzt nicht so aus ganz großen Rollen kennt, hat auch viel Theater gemacht, kommt aus Österreich. Und Carla Diaz spielt die Theodora, also die Frau, die dann eben in diese vermeintliche Familienidylle reinkommt und wo man nicht genau weiß, was sie da plant und ob sie was plant. Die kennt man dann vielleicht aus der spanischen Serie Elite.
Und das habe ich mit großer Begeisterung. Ich bin ja großer Fan von so ki davon, wie Kinderschauspieler sich entwickeln. Und wir haben in
Ja,
dem Fall
stimmt. Das stimmt.
Nayla Schubert mit dabei, die ich
Ja.
im vergangenen Jahr ja
Du
schon
hast sie entdeckt. Hast sie
anvisiert. Ich
entdeckt.
habe sie entdeckt. Nein, die war ja in Liebeskind mit dabei, hat da
Ja.
im Grunde nahezu die Hauptrolle gespielt, weil sie ja eins von diesen beiden zentralen Kindern gespielt hat. Ganz, ganz großartig, habe ich damals schon
Ja.
gedacht. Spielt jetzt hier auch wieder in einer großen Rolle mit. Also die entwickelt
Spielt wieder
sich.
ein Kind. Also wenig Range.
Ist noch nicht so viel größer geworden, ne? Aber wird. Wir beobachten
Ja,
das.
die macht das ganz toll. Und ich musste auch wieder dran denken. Ich habe sie zuerst nicht wiedererkannt. Also ich wusste, du kennst sie. Du kennst die, über welche Produktion war das? Und musste aber tatsächlich danach schauen, dass es Liebeskind war. Aber das ergibt natürlich total Sinn, weil so viele tragende Kinderrollen gibt es dann auch nicht in deutschen Serien und Filmen, die jetzt in diese dramatische Richtung gehen. Macht sie ganz toll und bin gespannt, wie das dann bei ihr weitergeht. Und ich musste wieder an dann denken, als du gesagt hast, irgendwie die mussten ja dann bei Liebeskind auch ein bisschen abgeschirmt werden und hatten praktisch ein eigenes Drehbuch. Ja, also die ist auf alle Fälle auch wieder dabei.
Du hast mit Fariadi gesprochen. Wir haben es eben schon angedeutet. Magst du noch mal kurz einen Einblick geben, bevor wir in das Gespräch dann jetzt auch reinhören?
Ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen, was ich vorhin schon angedeutet habe, mit dieser Situation, wie man damit umgeht. Kann man sich da mehr Freiheiten rausnehmen, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, die macht jetzt zum ersten Mal Regie, wäre ja irgendwie Instinkt, dem man folgen könnte. Er hat, finde ich, sehr, sehr offen über seine Unsicherheiten gesprochen, gerade wenn man dann auch gestandenen Schauspielern möglicherweise mit Theater-Background gegenübersteht und wie man damit umgeht, weil er ja halt auch nie diesen. Er hat halt eine andere Art zu spielen, weswegen halt auch die Regisseurin erstmal so ein sogenanntes Constellation Casting gemacht hat. Also passen die beiden Hauptdarsteller zusammen, weil die halt ganz unterschiedliche Ansätze haben, was ich spannend fand. Und er hat mir verraten, warum ihn dann am Ende der Dreharbeiten am Set keiner mehr mochte. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Interviewgast hier bei All You Can Stream. Hallo Fariyadin.
Hallo, moin, Michael.
Hi. Erste Frage und gleich das erste Problem, weil bei deinem neuen Film Delicious ist so ein bisschen vermintes Gebiet, zumindest in meiner Wahrnehmung. Normalerweise würde ich jetzt kurz sagen, worum es geht, aber die Verantwortung schiebe ich gerne mal weiter,
Oh,
weil es
bitte
ja auch
nicht.
Spoilergefahr gibt. Deswegen kannst du ganz kurz sagen, worum es in Delicious geht.
Ach, bitte nicht. Ja, mache ich natürlich sehr gern. Eine dysfunktionale, sehr gut betuchte Familie fährt in den Urlaub in ihr Anwesen Südfrankreich. Und dann lernen sie eine Bedienstete kennen, die nach und nach, sag ich mal, sich ausbreitet in ihrer Welt. Und das Dysfunktionale wird deutlich, dieser Familie und diese penetrante Atmosphäre, die sich dann in diese Familie gießt, wird unaufhaltsam. Und ich traue mich nicht weiter zu reden. Ich habe so Schiss, dass ich bin selbst so schlecht im
Ja.
Zusammenfassen. War ich früher schon in der Schule, habe ich immer mal meinen Schnitt nach unten korrigiert. Also ich will nicht mehr erzählen, aber es ist ein sehr atmosphärischer Thriller, der sehr südfranzösisch beginnt und dann sehr düster wird, sag ich mal.
Überträgt sich so eine Düsternis im Stoff eigentlich dann auch auf die Dreharbeiten? Weil, also mal Hand aufs Herz, es könnte ja schlimmer sein als Drehlocation, als Südfrankreich für so ein neues Projekt. Aber kann man das dann auch abseits, wenn die Kameras aus sind, dann auch wirklich genießen oder schwingt das immer so ein bisschen mit? Wie war das bei dir?
Es wurde immer schwieriger, vor allem diese Figur John, dieser Midlife-Crisis-Typ, der irgendwie, dessen alte Gags nicht mehr so richtig zünden, dessen alte Lockerheit eigentlich verschwunden ist und so die ganze Sexiness irgendwie so in so eine Speckigkeit übergegangen ist, dessen alte Erfolge nicht mehr so ziehen. Also diese Figur, wenn man die zu lange spielt, irgendwann hatte ich diese Rolle auch am Set. Also ich wurde auch so leicht mitleidig betrachtet und war auch irgendwie so bei den coolen jungen Treffen irgendwie nicht mehr dabei. Also so ein bisschen aussortierter alter Mann. Das Patriarchat zieht nicht mehr so. Es ist einfach nicht mehr seine Zeit. Und er hat darüber hinaus eben keine Persönlichkeit gebildet, auf der er jetzt aufbauen könnte. Und das ist diese Traurigkeit, diese latente Demütigung, die er da auch von der Familie erlebt, das hat sich so ein bisschen am Set, vielleicht bilde ich es mir ein, vielleicht habe ich einfach diese Figur zu sehr verinnerlicht, aber irgendwann habe ich die ganze Welt nur noch so gesehen, als wäre ich nicht mehr so richtig, wäre ich nicht mehr dabei. Das fand ich ganz spannend, wie sich sowas überträgt. Aber ich fand es auch schön, das wieder abzuschütteln.
Aber das kann natürlich auch Selbstwahrnehmung sein, ne? Dass die anderen wahrscheinlich das gar nicht wahrgenommen haben.
Das ist eine reine Projektion. Ich habe das nie überprüft. Und ich würde die anderen gerne mal fragen. Aber ich glaube, wenn du selbst irgendwann so sehr an dir zweifelst, über diese Figur, die so an sich zweifelt, dann fängst du eben an, auch den anderen diesen Zweifel zu übertragen. Und glaubst du irgendwann, nee, dieser Blick, der war persönlich gemeint. Ah, deswegen geht die jetzt weg. Warum redet die denn nicht mehr mit mir? Warum? So, also das finde ich ganz schön irgendwie, diesen verstellten Blick, dieses leicht Verrückte. Und das, so nehme ich diese Dreharbeiten wahr, aber wenn ich so von weiter weg betrachte, waren es unfassbar gute Dreharbeiten. Aber das sagt ja auch jeder. Alle lieben sich gegenseitig und so weiter. Was soll ich dir erzählen?
Ja, vielleicht können wir ja so eine andere Facette jetzt noch aufdecken, weil ihr habt ja mit Nele Müller-Stöfen eine Regisseurin gehabt, die ihren ersten Film gedreht hat, zumindest als Regisseurin in Verantwortung. Nimmt man sich da als Schauspieler, als erfahrener Schauspieler, der du bist, da, ohne dass man es vielleicht merkt, mehr Freiheiten raus als bei einem erfahrenen Regisseur?
Das hatte ich gehofft, natürlich, aber sie ist viel zu professionell, viel zu weit, auch als Mensch. Da ist es relativ egal, wie viel Erfahrung als Regisseurin. Sie ist eine unglaublich gute Autorin. Das schafft auch so eine gewisse Demutshaltung, habe ich gemerkt. Also, und dann ist sie einfach auch wirklich ein Übertalent des deutschen Films. Also ich würde sagen, von der sehen wir noch viel und ich freue mich drauf, weil sie hat es eben geschafft, überhaupt kein Gefühl von so chaotischer Studentenfilm-Atmosphäre zu schaffen, bei der man irgendwie glaubt, da ist hier so ein anmaßender Euphoriker, der irgendwie glaubt, jetzt das Rad neu zu erfinden und es eigentlich überhaupt nicht hinbekommt, sondern irgendwann sich in cholerischen Ausbrüchen verliert. Nee, es ist eben das Gegenteil gewesen. Sie war unglaublich weit, als wäre das so in die Wiege gelegt. So ein bisschen unfair auch, weil ich habe ja auch Regieambitionen, also schon seit 38 Jahren oder so, vermeide ich das auch wirklich umzusetzen, aber tu die ganze Zeit so, als wäre ich bald der nächste Regiegott. Aber sie hat das halt wirklich direkt bewiesen, wie fantastisch sie ist. Das muss man wirklich einfach sagen, die ist wirklich unglaublich gut.
Sie hat ja auch schöne Sachen über dich gesagt. Sie hat über dich gesagt, man hat bei ihm nie den Eindruck, dass er spielen würde. Alles scheint so leicht zu sein, wie aus dem Ärmel geschüttelt. Und da frage ich mich, das klingt ja auf den ersten Blick total toll. Ich frage mich aber auch, ob in deiner Wahrnehmung du manchmal fühlst, dass man dir vielleicht ein bisschen Unrecht tut, weil es eben so leicht ausschaut bei dir.
Ich glaube, das gehört zusammen. Mir ist authentisch wichtiger als die totale verstellte Figur, bei der ich irgendwie so ganz entfernte Anteile in mir zusammenkramse und dann irgendwie in so ein, ich weiß nicht, historisches Dracula-Drama hüpf oder so. Das ist mein Wesen. Ich liebe das Authentische, ich liebe das Unmittelbare, ich liebe den Moment und ich möchte in dem Moment sein und ich möchte, dass der Zuschauer, die Zuschauerin eben das erlebt, was da in dem Moment war. Das ist meine Vorliebe und das kann ich ganz gut bedienen. Es gibt andere Schauspieler, die haben andere Talente. Da ist die Palette, glaube ich, ein bisschen breiter. Aber es ist dann eben auch immer so ein ganz bisschen gespielt. Und ich bin irgendwie, ich mag das nicht so. Ich kann dieses Gespielte, ich sehe das immer und durchschaue das und dann langweilt mich das immer. Und dann bin ich lieber ein bisschen näher dran an mir selbst und dafür authentischer. Aber auch das ist, ich weiß gar nicht, ich will nicht über mich selbst so viel reden. Ich mach das nicht. Das fängt immer an zu stinken, wenn du dein eigenes, also ich glaube, da habe ich eventuell ein Talent. Jedenfalls haben das sehr viele gesagt. Ich selbst, wenn ich mir zusehe, sehe natürlich die ganze Zeit jedes Vorhaben und jede kleine Dissonanz, das ist schon unerträglich, mir selbst zuzusehen. Ich mache keine Filme, um mir selbst dabei zuzusehen und mich dann zu feiern oder so. Da bin ich nicht für gemacht. Das ist unerträglich, mich selbst zu sehen. Ich find's grauenvoll.
Du hast gerade gesagt, andere Schauspieler haben vielleicht einen anderen Ansatz als du und auch die Regisseurin hatte nicht Befürchtung, aber musste erst mal testen, inwieweit auch dein Ansatz, insbesondere jetzt mit deiner Kollegin vor der Kamera, mit Valerie Pachner funktioniert, die da eine andere Herangehensweise hat. Wie läuft so ein Constellation Casting, wie es heißt, ab, wo man sich so ein bisschen abtastet und guckt, funktioniert das?
Das hat sie auf einer abstrakten Ebene gemacht. Wir haben nie nebeneinander gestanden, bevor wir am Set waren. Also doch, wir hatten so kleine Treffen, haben wir so ein bisschen gelesen. Stimmt gar nicht, weil ich lüge. Ich lüge gerade oder ich bin vergesslich. Aber es war, ich glaube genau das, dieses Zusammensetzen. Dieser Film lebt eben von diesen unterschiedlichen Momenten, die sehr gut zusammenpassen. Das ist eine Wahrheit, die sich erst hinterher bewahrheitet. Aber es war tatsächlich so, dass das gut zusammenging. Und Valerie ist übrigens auch sehr authentisch im Moment, finde ich. Also die kann noch viel mehr dann diese Figur annehmen und eben aus dieser Figur heraus authentisch sein. Und ich versuche dann eben einfach diesen Moment und diese wirklichen, also Message würde man sagen, ich suche wirklich die eigenen Anteile dieser Figur und bilde die dann so stark aus, dass ich sie nicht mehr von mir trennen kann. Das ist eben scheiße, weil man es nicht so gut abschütteln kann. Aber es funktioniert dann eben. Es fühlt sich dann leicht von außen an und man denkt, ach, das bist doch du. Aber eigentlich ist es nur sehr, sehr stark was zusammengekramst in mir selbst für diesen Zeitraum. Also diesen Selbstzweifel so lange auszuhalten, ist dann irgendwann, ach, ist schon auch nervig. Muss mir vielleicht mal eine neue Methode überlegen. Ich glaube, ich mache nochmal Schauspielschule. Muss nochmal irgendwie neu anfangen. Es ist schon selbstzerstörerisch dann. Du brauchst da echt viel, viel Auslauf, um das wieder.
Meinst du, das ist wirklich eine Frage der Technik, um die Sachen ein bisschen
kleiner
zu halten von sich?
Ich glaube ja. Ich glaube, also ich sehe anderen zu, die viel mehr schlüpfen und wieder ausziehen. Und bei mir ist das irgendwann, wird es das. Also ich habe wirklich am Ende des Drehs gedacht, die Leute mögen mich alle nicht. Ich habe wirklich irgendwann diese Figur so gespürt, dieses, ich bin zu alt für diese Welt. Die ganze alte Männlichkeit ist verloren, was auch immer das sein soll. Mein Humor zieht nicht mehr. Ich habe alle Sexiness verloren. Meine Nase wächst, aber irgendwie mein Haaransatz wird höher. Also ich habe nur noch gesehen, was auf dem Weg Richtung Tod in mir vorhanden ist, aber also so alles Lebendige ist so flöten gegangen, alle Leidenschaft, alles, wofür ich mich mal selbst feiern lassen wollte und habe gleichzeitig gemerkt, dass die Persönlichkeit eben nicht ausgebildet ist, dann würdevoll ins Alter überzutreten und da auch noch Lebendigkeit zu erleben, aber die dann eben nicht mehr so sexy glimmerig ist. Also das habe ich inzwischen Gott sei Dank wieder so ein bisschen eingenordet. Aber es war wirklich heftig am Ende dieses Drehs. Und habe auch so bei der Abschlussparty gemerkt, ich bin einfach nicht mehr der geile Hengst von früher. So ein Gefühl war das. Und das war wirklich die Übertragung der Figur auf. Und den ganzen Tag diese Figur spielen.
Du hast schon viele fiktionale Sachen gemacht. Besonders spannend fand ich aber auch Doku-Formate, Safari, One-Mic-Stand, wo du dich sehr verletzlich gezeigt hast, was auch in eine Richtung geht, die wir gerade schon angesprochen haben. Inwieweit spürst du eine Unsicherheit, insbesondere wenn du dann solchen Leuten gegenüberstehst, mit denen spielst, die vielleicht noch mehr einen Theater-Background haben?
Ja, das nährt schon das Minderwertigkeitsgefühl, weil es dieses alte Schema gibt, auch in meinem Kopf, und so ein Glaubensmuster von echtem Schauspiel und eher so diesem, sag ich mal, Achselfurzen. Ich habe ja sehr lange Jerks bedient, habe sehr lange improvisiert und dann ist eben dieses, also eher Theater, eigentlich nerven mich diese Kategorien, wenn ich jetzt schon darüber rede, aber es gibt dieses Wertigkeitsschema auch in mir, es gibt diese Glaubensmuster von richtigen, von großem Schauspiel und von eher so niederem. Da kommt auch was Selbstverurteilendes durch, was dann auch so, ach, der Migrant, der dann so ein bisschen so die weiß ich nicht, so diese Buddy-Anteile bedient, diese 90er Jahre Buddy-Komödien und so. Ich habe das ja auch viel gemacht, muss man sagen. Und ich glaube, so ich bin jetzt eben nicht der große Feuilleton-Schauspieler gewesen. Und da gibt es eben diesen Graben. Ich meine, Jerks hat nie den Grimme-Preis, war nicht mal nominiert dafür. Im Nachhinein gibt es da schon so eine gewisse Empörung darüber, dass sich da so irgendwie Leute für irgendwas von Hochkultur über sich selbst behaupten, die, weil sie irgendwie mit Pipi und Kaka konfrontiert sind. Aber eigentlich ist das ein Kunstwerk, würde ich behaupten. Aber wenn man als Selbstbeteiligter da so sehr, sehr von schwärmt, dann ist es auch immer so ein bisschen eigen. Also ich bin gerade in einer Lebensphase, wo ich mich von dieser Wertigkeit versuche, wirklich zu verabschieden und mir ganz ehrlich selbst zusehe und da so ein ganz eigenen Geschmack entwickle und auch den anderen Leuten ihren Geschmack lasse. Früher habe ich das nicht angenommen. Und wenn jemand Delicious feiert und auch meine Rolle da passend findet, dann kann ich das inzwischen mehr annehmen. Es ist vielleicht auch nicht für einen selbst gemacht, ein Schauspiel. Ich glaube, das ist eine komische Haltung, für sich selbst zu spielen. Es ist okay, sich selbst nicht so zu mögen im Spiel.
Delicious ist ja ein Thriller, wenn man mal so will, aber es ist ja auch ein politischer Film. Und wir beobachten jetzt überall auf der Welt so einen Rechtsruck, in den USA tatsächlich schon mit Regierungsgewalt sozusagen. Hast du Befürchtung, dass Filme mit einer gesellschaftlichen Aussage, wie es auch Delicious ist, dass die seltener werden?
Ich glaube, sie werden mehr. Sie werden mehr, das Bedürfnis wird mehr, die Lust, sich zu konfrontieren, eben mit diesen Perversionen, mit diesen Kontrasten wird größer und jeder Film, der in die Richtung geht, bekommt meinen Dank. Und ist, also wenn Kunst eben auch diesen Auftrag annimmt, Realität zu spiegeln, sie zu konfrontieren, vielleicht auch zu mobilisieren, ohne immer didaktisch zu sein, aber ich wünsche mir das von der Kunst, dass sie sich da auch nicht radikalisiert, aber traut, sag ich mal, diese Perversion, die wir ja, von der wir wissen, eben auch deutlich zu machen. Und das Niedere, dem wir da so zusehen, was auch in uns selbst vorhanden ist, aber dieses Niedere da an der, in diesen Machtverhältnissen, das muss unbedingt konfrontiert werden, das muss unbedingt bekämpft werden auf allen Ebenen. Die Kunst darf ihren Beitrag leisten. Ich glaube nicht, dass die Mittel haben, das zu unterdrücken. Im Gegenteil, ich glaube, sie motivieren uns eher, darüber zu erzählen.
Delicious ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Arianim, vielen Dank fürs Gespräch.
Dafür nicht. Danke dir. Danke. Trotz Selbstzweifeln.
Wir haben hier ja immer so unsere Schwerpunkte, was Themen betrifft. Und Micha ist ja begeistert von Sportdokumentationen. Hin und wieder lasse ich ihm das durchgehen. Hin und wieder widerspreche ich auch. Aber man muss ihm ja hin und wieder auch mal was hinwerfen, dass er auch mal was machen darf. In dem Fall war ich jetzt seiner Meinung, weil auch da muss ich sagen, das hat mich dann auch abgeholt, aus dem Grund, dass ich selber früher Fan von diesem Sportler war. Deshalb kann ich jetzt verraten, wir sprechen über Thomas Müller, einer wie keiner, ist ab sofort bei Prime Video verfügbar. Eine Dokumentation über ihn als Fußballer, aber worüber genau, wird Micha jetzt genauer aufklären. Worum geht's denn da drin?
Und ich dachte, du hast mir das durchgehen lassen, weil du noch angeschlagen bist und einfach keine Energie hattest zu streiten. Aber es ist schön zu wissen, dass du Fan warst. Der Titel sagt es ja eigentlich, Thomas Müller, einer wie keiner. Die Doku begleitet den Fußballer Thomas Müller. Der ist jetzt Mitte 30, also auch schon im Spätherbst seiner Fußballerkarriere. Spieler beim FC Bayern, Ex-Nationalspieler. Und die Doku begleitet ihn durch die vergangene Saison, die ja eine nicht ganz leichte für ihn war und auch dadurch geprägt war, dass er dieses große Ziel EM-Kader noch vor Augen hatte und da eine Rolle zu spielen, eben bei dieser EM in Deutschland, die wir im vergangenen Sommer hatten. Und gleichzeitig blickt diese Doku natürlich auch zurück auf die sehr, sehr besondere Karriere des Thomas Müller.
Okay, das heißt, du hast es gerade schon mal angesprochen. Der Zeitraum, den die umfasst, ist quasi eine Saison mit Einschüben von damals.
Ja.
Ist das dann wirklich die gesamte Karriere, die dabei nochmal beleuchtet wird? Oder sind das dann so einzelne zentrale Etappen? Gehen wir jetzt auch auf seine Jugend, wo gesagt wird, so und so ist er da reingekommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das spielt auch eine Rolle. Ich meine, es ist eine 90-minütige Doku. Da hast du dann eben auch nicht den Raum, jetzt alles in allen Details nochmal zu erzählen. Aber ja, es geht tatsächlich los in der Jugend, wie er entdeckt wurde. Seine Familie spielt auch eine große Rolle, auch vor der Kamera. Es werden Gespräche mit den Eltern, mit seinem Bruder gezeigt. Und die Familienmitglieder sind dann auch nochmal, ja, haben so Einzelinterviews, die dann nochmal wieder eingestreut werden. Gleiches gilt aber auch für Wegbegleiter. Für Freunde, Ex-Trainer sitzen vor der Kamera und schildern so ihre Sicht. Also da sind dann jetzt die ganzen Namen, die kennst du natürlich viel besser als ich. Pep Guardiola, Louis van Gaal.
Mit Bastian Schweinsteiger, den könnte ich jetzt auch noch nennen.
Schweinsteiger ist dabei. Natürlich Uli Hoeneß spricht, Hansi Flick, Jogi Löw. Also tatsächlich Leute, die ihn auch wirklich, ja, einen großen Teil dieses Weges begleitet haben.
Ich bin ja wirklich, also ich mag Fußball, ich bin jetzt aber kein, also ich gucke jetzt nicht jedes Spiel in irgendeiner Form von irgendeinem Verein, aber bei Thomas Müller damals, das war noch so diese Hype-Phase, die ich mitgenommen habe, die WM 2006 war das eine und dann hatte er 2010, ist er ja dann dazugekommen und da war ich quasi noch von der WM 2006 gehypt und habe mich dann auf die 2010 gefreut und dann mit den Newcomern da auch mitgefiebert, was mich jetzt umso entrüsteter macht, dass die jetzt im Spätherbst ihrer Karriere sind, wie du.
Du hattest noch Restalkohol von der WM,
genau,
4 Jahre vorher.
Genau, hatten viel Restalkohol, ja. Vor allem, wie alt war ich da? Ich glaube, weiß ich nicht. An sowas habe ich da noch nicht gedacht. Ich finde es jetzt ganz interessant, wenn du sagst, es kommen auch Weggefährten oder Leute aus seinem Privatleben zu Wort, weil der ja dafür bekannt ist, dass er sein Privatleben durchaus auch schützt. Also über seine Frau ist ja nicht so, also man weiß, er ist verheiratet und die beiden betreiben ja meines Wissens auch einen Reitstall zusammen oder ein Gestüt. Aha. Ja, da bin ich wieder im Boot.
Da bin ich ja voll dabei. Ja.
Und eine Zucht, aber trotzdem halten die ihr Privatleben ja, soweit es geht, eben aus der Öffentlichkeit raus. Wie persönlich wird das denn jetzt dennoch? Also ist das denn so ein schmal, ist ja ein schmaler Grat, den man dann gehen muss, um zu sagen, wir beleuchten seine Karriere, versuchen aber so gut es geht, eben sein Privatleben auch rauszuhalten?
Das ist eine gute Frage. Ja, das habe ich mir schon bei vielen Leuten gedacht, wo es denn doch Dokus gab. Und ich glaube, da muss immer ein besonderes Vertrauen dann sein zwischen dem Drehteam und dem Sportler in dem Fall. Weil sonst ist, glaube ich, sonst hätten die Leute wirklich wenig Anreiz, das zu machen. Ne? Und aber auch die Lisa Müller kommt vor in der Doku, auch wird über die Beziehung gesprochen. Die beiden werden dann auch im Pferdestall gezeigt und sie wird beim Reiten gezeigt. Also du bist schon relativ nah dran mit dieser Doku. Und ja, das ist tatsächlich. Wahrscheinlich so seine Beweggründe waren, dann auch nochmal zu zeigen, irgendwie seine Sicht der Dinge zu beleuchten. Du weißt natürlich nicht immer vorher, wenn du sein irgendwie grünes Licht für so ein Doku-Projekt gibst und sagst, ja, ihr könnt mich begleiten in diesen Situationen, auch wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin und so. Aber das war insofern, ich hatte es ja angedeutet, ein schwieriges Jahr, weil dann auch die Trainer nicht mehr so auf ihn standen, wie das früher war, als er noch 5 Jahre jünger war und hatte dann auch gerade mit Thomas Tuchel Probleme. Das kommt, das spricht er auch an in der Doku, auch mit Nagelsmann, wo er dann auch in der Nationalmannschaft nicht mehr diese Rolle gespielt hat, die er früher gespielt hat. Das kommt schon zur Sprache.
Ich bin bei diesen Dokus ja immer so ein bisschen kritisch. Ist das jetzt eine Doku, die denen so ein bisschen Bauchpinseln soll, oder ist das etwas, wo man wirklich sagt, die gucken mit einem kritischen Auge auch da drauf? Wie hast du das jetzt in dem Fall wahrgenommen? Ist das wirklich rein ein Werbeprodukt in irgendeiner Form, oder ist es wirklich was, wo man sagt, es wird auch ein bisschen kritisiert?
Es wird, glaube ich, schwierig sein, irgendwelche Fans oder Fußball, selbst Fußballfachleute zu finden, die ein schlechtes Wort über Thomas Müller verlieren. Weil das ist ja eine völlig verrückte Karriere. Und Karl-Heinz Rummenigge, also Ex-Boss bei Bayern, sagt das auch, der wurde auch interviewt, wo er wirklich sagt, so, Thomas Müller ist Geschwindigkeit Durchschnitt, Technik Durchschnitt, Dribbling Durchschnitt, aber er ist halt Thomas Müller. Und auf dem Papier dürfte er gar nicht diese Karriere gehabt haben, hat aber eben dann doch ein besonderes Talent gehabt auf dem Fußballplatz, eben bestimmte Räume für sich zu entdecken, Antizipation, zu wissen, wo der Ball hingeht. Und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Was ihn nochmal so populär macht, und das fängt die Doku dann auch ein, ist halt, dass er in einer Zeit, wo es halt diese sogenannten Typen nicht mehr gab, also Leute, die vom Mikro auch mal Klartext reden, nicht mehr so gibt, wie es früher das gab. Die auch dann eben so nahbar wirken und sympathisch wirken. Und das fängt die Doku natürlich auch ein. Also es ist jetzt keine Enthüllungsdoku, das sollte man auf keinen Fall erwarten. Und es ist natürlich die spezielle Perspektive von Thomas Müller, die da eingenommen wird. Du hast auch einige Videos, die er dann selbst gedreht hat für Social Media, die dann auch damit einfließen, wenn er nach einem schlechten Spiel oder nach einer Auswechslung dann eben sein Leid klagt in die Kamera. Aber trotz dieser Sachen, die ich gerade genannt habe, ist es halt wirklich ein Spieler, wie es ihn nicht nochmal geben wird, weil er eben diese beiden Sachen vereint hat. Und eben, obwohl er eigentlich schlechte Voraussetzungen für eine Profikarriere hatte, ist er Weltmeister geworden, maßgeblichen Anteil gehabt, Champions League-Sieger, 12-mal deutscher Meister, kein Deutscher war öfter deutscher Meister. Also er hat dann doch sehr viel richtig gemacht.
Kein Deutscher war öfter deutscher Meister, was kann aber auch daran liegen, dass er halt nicht ins Ausland gewechselt ist. Also er war ja wirklich, der hat ja von Anfang bis zum Ende beim FC Bayern gespielt, korrigier mich.
Seit der Jugend
aber,
tatsächlich, ja. Ja, absolut, genau. Also das, klar, wenn du in dieser Phase beim FC Bayern bist und dort nicht weggehst, dann kommen die Meistertitel von ganz alleine, um es mal ganz krass auszudrücken. Aber nichtsdestotrotz, also er war dann wirklich auch maßgeblicher Spieler. Wenn ich der Doku, es ist eine gute Doku, aber es ist keine sehr gute Doku. Das liegt auch daran, weil diese Messlatte, du hattest es vorher gesagt, ich habe ein Faible für Sportdokus und da liegt die Latte seit einiger Zeit so hoch. Du hattest jetzt ganz tolle Produktionen gehabt, diesen FC Hollywood-Geschichte, Der letzte Kaiser bei Beckenbauer, die Wagner Brothers. Und da kommt es halt nicht ran. Und diese Doku über Thomas Müller, die leidet auch ein bisschen unter schlechtem Timing. Weil ich glaube, als die Dokumacher sich das vorgenommen haben, sind sie davon ausgegangen, dass sie die letzte Saison von Thomas Müller begleiten. Und das ist nicht eingetreten. Er spielt immer noch. Und die Doku hätte natürlich
ein anderes. Ich war auch gerade ein bisschen irritiert. Ich habe gedacht, der spielt doch noch, als du gesagt hast, dass die EM dann das Ziel war. Und ich dachte, danach spielt er doch immer noch. Habe ich irgendwas verpasst? Aber okay,
und, Und ich, das wirkt auch wie so eine nachträgliche Idee. Also zu sagen, ja, jetzt ist das, schafft er es zur EM. Aber es hat natürlich nicht die emotionale Wucht, wenn du wüsstest, das ist die letzte Saison und du hast Thomas Müller, der sich damit auseinandersetzt, nicht mehr Profifußballer zu sein. Also dem Job nachzugehen, den er 15, 16 Jahre gemacht hat. Und das ist dann halt schade. Trotzdem gibt es tolle Momente, gerade mit seinen Eltern. Also das sind so meine Lieblingsmomente, wo die dann am Esstisch sitzen. Und so eine Sache ist, die man sich als Fan auch oftmals fragt, wo dann auch von seinen Eltern kritisiert wird für die Mannschaftsleistung. Und der Profi hat natürlich einen ganz anderen Blick da drauf. Von wegen, wir versuchen es doch, aber es funktioniert halt nicht.
Wenn ihr Thomas Müller auch ganz nahe kommen wollt, dann schaut euch an, Einer wie keiner ist ab sofort bei Prime Video verfügbar.
Ja, und unser letztes Thema heute trägt einen Titel, den ich nicht ganz verstehe. Denn es geht um With Love, Megan, Netflix-Reihe, ab sofort verfügbar. 8 Folgen hat das Ganze. Und Melanie, wäre es nicht viel besser gewesen, das zu nennen From Megan with Love? Weißt du warum? Weil es gibt ja dieses From Moscow with Love.
Ja.
Also dieser Bond-Film, der ja dann im Deutschen heißt Liebesgrüße aus Moskau. Du hättest auch M wie M, Moskau.
Wäre bestimmt, also, ja, ich merke schon, du hast da
gesagt. Du bist noch nicht ganz überzeugt. Also für mich würde es deutlich besser über die Lippen kommen, wenn man sagen würde, From Megan with Love. Aber gut, die Netflix-Leute wissen, was sie tun, obwohl bei dem Vertrag, den sie Megan und ihrem Gatten gegeben hat, weiß ich nicht genau, ob das noch so vorbehaltslos geht. Darüber können wir vielleicht später nochmal reden. Ich sagte ja eingangs, als ich gesagt habe, was wir heute im Programm haben, habe ich ja gesagt, es ist eine Doku-Reihe. Trifft's das überhaupt?
Ja, ich würde eher sagen, das ist eine Lifestyle-Serie in irgendeiner Form, weil als Doku, weiß ich nicht, da erwarte ich ja dann auch Hintergrundinformationen und Interviews mit irgendwelchen Leuten, die sich da drüber auslassen. In dem Fall hast du jetzt eine Serie, wo Megan in ihrem Haus, was gar nicht ihr Haus ist, aber dafür würde ich später noch was zu sagen, Gäste willkommen heißt. Also unter anderem Mindy Kaling ist zu Gast, die wir aus The Office, aus der US-Version, gut kennen. Die Version, die ich auch sehr, sehr liebe. Ist zum Beispiel zu Gast, die lädt sie ein und dann kocht sie mit denen oder sie macht Kerzen mit denen oder Honig oder dergleichen und dann lernen die von ihr quasi so ein bisschen was über das Leben, über das Arbeiten in der Küche und über das Gärtnern und über sonstige Dinge, die man so im Haushalt dann möglicherweise noch lernen kann.
Das heißt, die Gäste lernen was darüber oder die Zuschauer? Ist es dann so, oder anders gefragt, wie nutzwertig ist das Ganze? Geht das so weit, dass es dann auch Rezepte gibt?
Wir haben in der allerersten Folge beispielsweise, da lädt sie jemanden ein, einen guten Freund von sich und die beiden kochen gemeinsam. Und du kannst diesen Prozess des Kochens Stück für Stück verfolgen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie große Rezepteinblendungen gesehen hätte. Aber du begleitest das quasi und währenddessen plaudern die beiden über das Leben, plaudern über ihre Hochzeitstorte, die sie zum Beispiel mal gemacht hat oder so, oder wie die geschmeckt hat. Und plaudern darüber, wie man das macht. Und genau, dann kannst du quasi mitverfolgen, was da gerade passiert und kannst es hinterher nachkochen. Ob das jetzt so den großen Benefit hat, habe ich für mich jetzt auch noch nicht so raus. Also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, das nachzukochen, nachdem ich mir das angeguckt habe. Lass es mich so formulieren.
Thema zu Hause und ob das eigene ist. Hast du gerade schon erwähnt, da gab es ja so ein paar Unstimmigkeiten oder es gab so ein paar Schlagzeilen darüber, wie fake das alles ist. Wobei natürlich bei so einer Sache Fake vielleicht gar nicht mehr so richtig der Maßstab ist, oder wie siehst du das?
Ich wusste das nicht. Ich habe mir das angeguckt und habe das hinterher gelesen, dass das nicht ihr Zuhause ist und das führt das Ganze so ad absurdum, war mein Gefühl. Sie steht dann da und sagt, sie heißt so gerne Gäste willkommen in ihrem Zuhause und lädt die dann zu sich ein und dann kochen die gemeinsam und dann möchte sie alles schön dekorieren, damit sie es dann da nett haben und so und du sitzt dann da und denkst, es ist schön, dass sie ihr Zuhause dann da irgendwie schön anrichtet. Sie spricht auch mit den Kameraleuten, ob die irgendwie einen Kaffee haben wollen, ob die sich wohlfühlen oder so. Es ist sehr viel Interaktion und dann denkst du dir so, warte, es ist ein Miethaus, in dem die da gerade stehen, wenn du das hinterher erfährst. Die haben dieses Haus gemietet, um diese Serie zu drehen. Und dann habe ich die Vorstellung, wie sie Mindy Kaling ja nicht zu sich nach Hause einlädt, damit die gemeinsam irgendwie eine Kinderparty vorbereiten, sondern sie lädt sie in dieses Miethaus ein, damit die dann da quasi für die Kameras diese Kinderfeier veranstaltet. Es ist, also das macht das Ganze so kaputt, wenn man das weiß. Ich hatte so alles bisschen, was ich an Authentizität noch da hatte, an Gefühl, ist damit komplett verloren gegangen.
Okay, also du warst nicht wirklich begeistert, nehme ich dem, sagen wir mal so, dieser Netflix-Deal, den wir vorhin angesprochen haben, der war ja schon irgendwie anders gedacht, oder? Es blieb alles unter den Erwartungen, als es hieß, von wegen Netflix stattet Meghan und über ihren Mann haben wir noch gar nicht gesprochen. Prinz oder Ex-Prinz, wie sagt man?
Ich glaube, er heißt noch immer Prinz Harry. Also ich
Prince,
glaube, Prinz Harry kann man immer noch sagen.
The artist formerly known as Prince Harry.
Meghan, Duchess of Sussex, ja genau. Also den Titel trägt sie ja auch nach wie vor, was so ein bisschen absurd ist, weil sie sind ja damals aus dem Königshaus ausgetreten, womit man meinen würde, sie distanzieren sich von dem Ganzen. Was sie ja aber auch im Rahmen dieses Netflix-Deals, den du gerade angesprochen hast, nicht gemacht haben. Es war ein 5-Jahres-Deal, ein hoher Millionenbetrag, der damit einhergegangen ist. Dieser Deal läuft in diesem Jahr aus. Und die einzige Produktion, die wirklich erfolgreich war, war diese Harry und Meghan Doku, in der sie über das Königshaus ausgepackt haben. Das heißt, der Erfolg, den sie haben, beruft sich auf ihre Zeit in der Königsfamilie. Alles, was die Leute über die Königsfamilie erfahren können bei den beiden, ist dann entsprechend auch erfolgreich. Aber sobald es darum geht, dass Meghan jetzt zu Hause steht und kocht, ist das Interesse der Leute natürlich dann in der Form nicht mehr so ausgeprägt. Bei der Serie wissen wir es noch nicht, aber ich glaube, der Netflix-Deal ist da wirklich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ja. Und man weiß auch noch nicht, ob er verlängert wird. Also das ist jetzt noch so ein bisschen in der Schwebe.
Ich glaube, dafür sieht es eher schlecht aus, ne? Dafür ist wirklich zu wenig bei rumgekommen, wie ich das gehört habe oder gelesen habe.
Ja, sie ist jetzt dran an einer neuen Produktion. As Ever heißt das Ganze. Das soll so ein, was will sie da ausstatten, so einen virtuellen Hofladen, so habe ich das jetzt verstanden, wo sie gefühlt die Sachen, die sie jetzt in dieser Netflix-Serie auch produziert, auch so ein bisschen verkaufen möchte. Da soll
Merch.
Es auch eine Merch. Da
Merch.
Soll es auch eine Doku drumrum geben. Also das ist, ja, vielleicht ist das für Netflix noch interessant. Das wird sich zeigen, je nachdem, wie erfolgreich diese Dokumentation jetzt ist.
Obwohl sie da auch einen Shitstorm abbekommen hat. Ne? Für As Ever hatte ich gelesen, dass es den Namen schon gibt, irgendwo in New York für irgendeine Boutique. Hast du das auch mitbekommen?
Ja, das habe ich auch mitbekommen. Und auch also das Logo, was sie wohl irgendwie gestaltet haben, soll auch abgekupfert gewesen sein in irgendeiner Form. Nicht abgekupfert, aber zumindest in ähnlicher Form an anderer Stelle bereits Verwendung gefunden haben. Und sie hat auch eingestanden, dass da, wo Fehler unterlaufen sind, also da ist auch schon so ein kleiner Shitstorm, der da gerade vor sich hin arbeitet.
Aber sag mal, schaut denn ihr Gatte, schaut denn Prinz Harry ist
Prince
es, ne?
William.
Ich komme, obwohl, jetzt keine Gerüchte starten. Schaut denn Harry auch mal in dieser Mietwohnung vorbei, wo sie ihre Gäste bewirtet?
Sagen wir so, ich habe noch nicht alles gesehen. Ich habe jetzt 2 Folgen gesehen, da habe ich ihn noch nicht entdeckt.
Das heben sie sich für den Schluss auf wahrscheinlich.
Das heben sie sich vielleicht für den Schluss auf. Die Frage ist, wie viele Leute dann da ankommen. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich habe in diese Serie reingeschaut und ich habe so nach 20 Minuten habe ich gedacht, mein Gott, ist das langweilig? Kommt da jetzt noch was oder wie entwickelt sich das jetzt? Weil du siehst sie wirklich allein in der ersten Folge, sie backt Kuchen, sie machen Kerzen, du siehst, wie sie als Imkerin aktiv ist, du siehst, wie sie Spaghetti kocht, also die machen schon sehr, sehr viel in dieser Folge. Und was ich jetzt, es gibt ja diesen...
Eine Frau wie du und ich, also vielleicht jetzt mehr wie du, aber eine Frau aus dem Volke.
Ja, ehrlicherweise habe ich gesagt, wer aus dem Volke hat so viel Zeit, sich hinzustellen und die Teller so elegant zu gestalten und dann wirklich jede einzelne Karotte noch in einem anderen Winkel hinzulegen.
Die eine eigene Netflix-Reihe haben,
ja,
die haben die Zeit.
Genau, die habe ich gedacht, habe ich irgendwas falsch gemacht in meinem Leben, dass ich in der Hinsicht dann nicht teilhaben kann, aber nein. Also ich finde es auch einen ganz spannenden Trend. Es ist ja dieses Trade-Wife-Prinzip, wo Frauen jetzt wieder in den Haushalt zurückkehren und das so zelebrieren. Das ist ja etwas, was bei Instagram und bei Social Media gerade sehr durch die Decke geht.
Ja, aber das hat ja nochmal einen politischen Kontext, ne? Also es geht vielleicht ein bisschen zu weit. Also nicht, dass ich jetzt hier Meghan in Schutz nehmen will, aber...
Nee, also ja, aber da hat mich das so ein Hauch von dran erinnert, wo ich so dachte, weil es dreht sich die ganze Zeit darum, wie mache ich das meinen Kindern schön, wie mache ich das meinem Mann schön, wie mache ich das meinen Gästen
schön. Wenn er abends von der Arbeit kommt.
Ich weiß nicht, was der den ganzen Tag macht. Also klar haben die natürlich auch noch ihre Organisation, wo sie sich für Sachen einsetzen. Also er ist ja bei den Invictus Games auch noch sehr, die hat er ja damals ins Leben gerufen, wo Ex-Soldaten eben bei Sportwettkämpfen gegeneinander antreten. Super Projekt, also da sind die auch noch sehr aktiv. Aber jetzt die Doku, welchen Mehrwert ich da jetzt draus ziehe, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Hat sich denn deine Meinung über Megan irgendwie verändert?
In den vergangenen Jahren oder jetzt durch
In
diese
den vergangenen
Dokumentation?
Folgen, also nein,
In den
jetzt
vergangenen
tatsächlich
Folgen.
eben durch diese Reihe, durch diese Lifestyle-Reihe, hast du da irgendwas wie eine andere Facette von ihr gesehen?
Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich damals einen sehr, sehr großen Knick habe erfüllen müssen, als diese Dokumentation rausgekommen ist, die sie übers Königshaus gemacht haben. Weil ich
Das ist
gedacht habe,
kaputt
es
gegangen
ist
in dir und
sehr
in
in
eurer
kaputt gegangen.
Freundschaft.
So kann man es formulieren. Nein, ich fand es damals, also was heißt in Ordnung, dass sie gesagt haben, sie ziehen sich zurück, aber dass sie daraus dann Profit ziehen, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und ich habe mich bei dieser Dokumentation oder bei dieser Lifestyle-Serie gefragt, wer würde sich das anschauen, wenn sie nicht die Duchess of Sussex wäre? Wer würde es sich anschauen? Ich glaube, es würden sich relativ wenige Leute anschauen. Also die Leute schauen das deswegen, aber du kriegst davon natürlich trotzdem nicht viel mit, weil sie haben sich ja davon distanziert und sie will diese Lifestyle-Serie auf Basis ihrer eigenen Karriere, auf Basis ihrer eigenen Persönlichkeit aufbauen. Aber trotzdem schalten die Leute es ja ein, weil sie eben diesen Kontakt zur Königsfamilie hat. Also es ist so ein ganz merkwürdiger Widerspruch, der irgendwie da stattfindet. Und also ich saß die ganze Zeit da und dachte, so, es ist so eine ganz absurde Traumwelt, die mir da präsentiert wird und zu der ich keine Bindung aufbauen kann in irgendeiner Form.
Aber dann wäre es doch viel naheliegender, wenn sie wieder ihrem alten Beruf nachgehen würde als Schauspielerin, oder? Also da gäbe es doch bestimmt Angebote und dann hättest du auch nicht immer so diesen Eindruck, von wegen spielt sie jetzt eine Rolle, weil die spielt sie dann garantiert, wenn sie Schauspielerin ist.
Ja, das stimmt, da hast du eigentlich recht. Ich weiß nicht, inwieweit sie das darf, ob die da vielleicht noch gewissen Risikofaktoren unterliegen, aber wenn sie jetzt so eine Serie macht, dann würde man meinen, dass das ja eigentlich möglich sein müsste. Aber ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob sie da nicht die Angebote hat oder ob sie das einfach auch nicht möchte oder ob sie jetzt.
Das wär natürlich bitter. Also wenn du schon einen Netflix-Vertrag hast und Netflix sagt,
Aber du
nö,
darfst nicht
sorry, tut mir
spielen.
leid, keine Rollen. Wir haben hier zwar 2000 Serien am Start, aber für dich ist leider nichts dabei.
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt das auch noch, dass sie in den nächsten Jahren in die Schauspielerei wieder zurückkehrt. Ich weiß es nicht. Aber mit der Person, die sie da jetzt gerade präsentiert, weiß ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, ehrlich gesagt.
Vielleicht wisst ihr es ja da draußen. With Love, Megan ist ab sofort bei Netflix verfügbar.
Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Micha. Vielleicht hast du jetzt das Bedürfnis zu kochen oder Kerzen zu machen oder so. Vielleicht habe ich das jetzt gerade in dir geweckt, was ja richtig
Imker.
coole Sachen sind, ne?
Ich sehe mich als Imker.
Ich möchte das ja alles überhaupt nicht schlecht machen, ne? Das sind schon coole Sachen, die sie da macht. Also ich habe nichts gegens Kochen, ich habe auch nichts gegens Backen.
Schon cool, was sie da macht, aber sie soll dich in Ruhe lassen damit.
Ja,
Ich
genau.
habe das schon
Also
verstanden. Die
die einen so, die anderen
Message
so.
ist angekommen. Die Message ist angekommen.
Ich weiß noch nicht, was wir nächstes Mal mit dabei haben. Da werden wir uns jetzt mit beschäftigen. Mal sehen, ob es wieder ein bisschen dunkler wird, ob wir es vielleicht ein bisschen fröhlicher wie heute belassen. Aber ich glaube, wir finden da eine ausgewogene Mischung. Ich hoffe es zumindest.
Ganz bestimmt.
Interviewgast haben wir auch schon im Hinterkopf. Da darf ich jetzt noch nichts zu verraten,
Das
aber
stimmt.
wir haben da so unsere Pläne, wer
Mal
da
gucken, wie
dabei sein
unsere Stimme
könnte.
dann sein wird bei dem Interview.
Stimmt.
Das große Ratespiel bei All You Can Stream. Erkältet oder nicht erkältet?
Falls du spontan noch tauschen möchtest, dann sag Bescheid.
Das mache ich.
Können wir nochmal durchtauschen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Dann seid ihr auch immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. Jeder erste und jeder dritte Freitag im Monat. Das ist jetzt in genau 2 Wochen und deshalb machen Micha und ich uns jetzt auch an die Planung. Macht's gut. Viel Spaß beim Streamen. Tschüss.
Tschüss.